Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Und ansonsten kann man nur sagen, dass es natürlich, dass man sich so nicht präsentieren darf bei einem Bundesliga-Auftakt. Wir haben heute hier alles vermissen lassen, um was es geht, wenn die Bundesliga losgeht, und können uns eigentlich nur entschuldigen bei allen, die mitgereist sind. Und ja, damit hat sich's auch schon von meinem Statement. Danke.
Das war Thomas Letsch, der Trainer der Bochumer, und das war eine mehr als deutliche Ansage rund um Stimmungslage, aber auch Qualität in seiner Mannschaft. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. An der Kastropper über dieses Spiel spreche ich jetzt nicht mit Christian Pavlitsch, der ist immer noch in Urlaub, sondern mit David Scheu, meinem Kollegen aus der Sportredaktion. David, grüß dich.
Hallo Philipp, freut mich, dass ich hier sein kann.
David, wir schauen gemeinsam jetzt mal in aller gebotenen Kürze auf dieses 5:0. Denn später in dieser Sendung wird der David kurz auf die Ersatzbank hüpfen. Dann wir wiederum springen alle gemeinsam nach Bad Cannstatt runter. Da treffen wir den Christian Schmidt und die Antje Büscher-Tittes. Die sind von der VfB-Fanbetreuung und reden mit denen über Themen, die eigentlich so zumindest mein Dafürhalten nicht allzu oft, wenn nicht sogar viel zu wenig, zur Sprache kommen. Aber bis dahin erstmal ein bisschen Sport. David, wie hast du das Spiel gesehen vom VfB Stuttgart? Ein Saisonauftakt nach Maß, kann man das so stehen lassen?
Einerseits ja, es ist ja klar, wenn ein Ergebnis so klar ist wie dieses 5-0, dann stellt sich immer die Frage, waren die einen so gut oder die anderen so schlecht? Und wahrscheinlich ist es in dem Fall beides gewesen. Und wir müssen da die Bochumer schon auch mit in die Rechnung aufnehmen. Ich kann mich ans dritte Tor vom VfB erinnern, als Führig von links flankt auf Silas. Er legt sich den Ball hin, er legt ihn sich nochmal hin, er schaut, dann legt er sich nochmal hin und er wird einfach nicht angegriffen. Und das ist dann letztlich, die Szene war für mich symptomatisch, das ist dann nicht Bundesliga im Defensivverhalten, hat Thomas Letsch ja auch schon deutlich gesagt. Und insofern war es ein dankbarer Auftaktgegner, aber der VfB hat es auch gut genutzt. Und man hat dann schon gesehen, wenn die mal ins Spielen kommen, dann haben sie schon Zocker und können sich da durchkombinieren. Das sah dann schon gut aus. Also ein guter Start, aber mehr ist man noch nicht.
Kein Grund für Euphorie, hast du in deinem Kommentar geschrieben. Ich erinnere mich noch ganz gut, und das war auch ungefähr meine Stimmungslage. Was ich mir noch notiert habe zum Spiel, war noch einmal der Punkt Seriosität. Den hatten wir schon die Woche davor, als es gegen Balingen ging. Auch da war es im Stadion dabei, David. Und auch da war zu bemerken, dass das ein bisschen ein anderer VfB ist, wie der, den wir aus den letzten Jahren kennen. Da waren schon immer wieder mal so Spiele drin, wo wir sagen, warum sind sie heute nicht scharf? Warum sind sie heute nicht griffig? Da ist doch eigentlich alles vorbereitet und der Gegner gibt es auch her. Und das war jetzt zweimal der Fall. Gute Basis für die nächsten Wochen und Monate, würde ich sagen.
Sebastian Hoeneß ist nach dem Pokalspiel auch gefragt worden, ob man überhaupt was mitnehmen kann in die Liga. Und dann hat er gesagt, eben genau diese Haltung von der ersten Minute an mit vollem Fokus da zu sein, nicht abgelenkt zu sein, nichts zu leicht zu nehmen. Und man kann konstatieren, in den ersten beiden Spielen hat das zu 100% geklappt. Die Jungs sind da.
Bevor wir weitermachen mit einer weiteren Einordnung des Spiels und auch so ein bisschen nochmal aufs Personal blicken, hören wir jetzt erstmal unseren Felix, der nämlich wie immer einen Blick auf die Zahlen geworfen rund ums Spiel.
Der Mein VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Spitzenreiter. Der VfB Stuttgart führt nach dem ersten Spieltag die Bundesliga an, 5:0 gegen VfL Bochum, und man sollte es nach den letzten Jahren fast nicht glauben, das schaffte in der Bundesliga nur der FC Bayern München öfter. Zum 8. Mal Platz 1 nach Spieltag 1, seit 2000 viermal, 2004, 2005 nach einem 4:2 gegen Mainz, 11:12 nach einem 3:0 gegen Schalke, 21:22 nach einem 5:1 gegen Greuther Fürth und nun diese Saison, also auch immer nach Heimspielen. In der letzten Saison errang der VfB erst am 10. Spieltag den ersten Saisonsieg, passenderweise damals auch gegen Bochum. Im gesamten Saisonverlauf hielt man in der Bundesliga nur zweimal die Null, nun schon das erste Mal, sicher auch ein gutes Gefühl für die neue Nummer 1 Alexander Nübel. Der VfB bewies Variabilität, 2 Tore über rechts, eines über links, eines durch die Mitte und eines nach Standardsituation. Man könnte sagen, es war die kürzeste Partie des Spieltags, dies im Sinne der Laufleistung, 110,36 Kilometer gesamt beim VfB, 107,69 bei den Bochumern, weniger als in allen anderen Partien. Dasselbe gilt für die Sprints, 178 VfB, 162 Bochum. Startelf-Debütant Jong hat hier mit 11,4 Kilometern und 33,99 Kilometer pro Stunde Geschwindigkeit Höchstwerte abgeliefert. Physisch war die Partie auf Augenhöhe, 52% der Zweikämpfe und 58% der Luftzweikämpfe gingen an die Stuttgarter. Der Unterschied lag im Spielerischen. 21:4 Torschüsse, 181 Pässe mehr gespielt, 87% Passquote, 23:5 Dribblings und 7:0 Eckbälle pro Stuttgart. Der VfB tat auch etwas Untypisches und übertraf seinen Expected Goals Wert. 5 Tore statt 2,91, Bochums Wert lag bei 0,61. Thema Übertreffen, 2 Vorlagen kamen von Stenzel, so viele sammelte er in den letzten 3 Bundesliga-Saisons zusammen. Führich assistierte ebenfalls doppelt, so viele waren es in den letzten beiden Spielzeiten nach der vollen Bundesliga-Saison für Führich. Gerassi traf doppelt, damit steht er nun bei 13 Toren in 23 Ligaspielen für die Schwaben, ein Schnitt von einem Tor alle 1,7 Spiele, rechnet man das hoch, folgen noch 18,6 Treffer. Wenn Gerassi so weitermacht, könnten nach der Saison also über 20 Saisontore zu Buche stehen.
Herzlichen Dank, Felix. Eindrucksvoll und auch da wieder, es ist nur ein Anfang, es ist nur ein erster Baustein. Der VfB ist angehalten, da drauf zu satteln, dann wird es auch was mit dem Saisonstart, sagen wir jetzt mal so. Ja, das erste Grundsteinchen ist gelegt, mehr ist es einfach noch nicht. Was ich interessant fand, noch 2 Dinge. Zum einen das Thema Energie. Du hast ganz klar gemerkt, dass dieser Tag den VfB super giftig anschiebt. Der Felix hat es ja auch gerade gesagt, ja, oftmals die Tabellenführung, glaube ich schon 4-mal, wenn ich es richtig im Kopf habe noch, die der VfB am ersten Spieltag Tabellenführer war der Bundesliga, ist natürlich nur eine Momentaufnahme, aber diese 4-mal, da fielen glaube ich 2 oder 3 in diesem Zeitraum, seit es die Karawane Cannstatt schon gibt. Ja, und man darf einfach nicht unterschätzen, welchen Faktor die Fans haben, und das war auch am Samstag wieder zu spüren. Ich habe am Sonntagmorgen mit dem Steffen Krebs kurz gequatscht, das ist der Torwarttrainer vom VfB. Und der hat auch, da haben wir auch das Thema gehabt und er hat gesagt, Energie war unfassbar, Energie war riesig und ohne diese Energie, sind wir doch mal ehrlich, Otto und Steffen Krebs hätten wir die Liga letztes Jahr nicht gehalten. Ja, und das ist schön, dass der VfB auf so ein Fan-Umfeld zurückblicken kann. Wir machen das immer nach den Spielen jetzt mit einem 90+3 Video. Ihr findet auf unserem neuen YouTube-Kanal auch nach dem Spiel gegen Bochum ein Video von uns, wo wir auch nochmal uns diesem Thema Energie widmen. Ein anderes Thema, David, ist das Thema Personal gewesen. Viel war vor dem Spiel natürlich Endo-bezogen, sage ich jetzt mal so. Ja, wenn der Kapitän, Leader, das Gesicht, der Krieger, der Anführer einer Mannschaft so knallauffallenden Verein verlässt, dann war natürlich die Befürchtung groß, um Himmels Willen, das wird die Mannschaft beeindrucken am Wochenende beim nächsten Spiel, beim Ligastart. Das war nicht so, oder?
Nee, war gar nicht der Fall. Ist ja die Frage gewesen, man hat vorher viel spekuliert, wer ersetzt jetzt Endo, ist über die Eckloff gesprochen worden, ist über Genki Haraguchi gesprochen worden. Und
auch
ja,
wir haben das getan.
Ja, ja, auch wir sind auf eine von den beiden gegangen. Und dann hat Sebastian Hoeneß den Enzo Meyer aus dem Hut gezaubert und ihn einfach auf eine tiefere Position gestellt, auf die Doppel-6 neben Atta Karasor. Und er hat das erstaunlich seriös runtergespielt, keine spektakulären Sachen gemacht, aber immer den Nebenmann gefunden und das Spiel so mit Atta hinten wirklich stabilisiert.
Ihr könnt ja gerne noch mal reinhören in die letzte Folge, letzte Woche. Dann der Dirk und ich die Diskussion ja auch geführt. Wer macht's? Und haben beide eben, wie gesagt, Eckloff und Haraguchi erwähnt. Als wir dann am Freitagnachmittag, nach den letzten Infos, die wir eingeholt haben, uns beide festgelegt haben auf die voraussichtliche Startelf, die ihr immer bei uns auf Instagram findet oder auch bei Stuttgarter Zeitung, Nachrichten.de oder in der App, da haben wir auch diese Lösung, die Hoeneß schlussendlich gewählt hat, diskutiert und haben beide gesagt, nee, das macht er nie im Leben, viel zu offensiv. Da siehst du mal, wir haben die Konservative gewählt, haben Haraguchi in die Startelf gestellt. Das war einer von 2 Spielen, der überhaupt nicht eingewechselt wurde. Der war zwar im Kader, aber er kam nicht, Feldspielern, die nicht zum Einsatz kamen, nur er und Sanko wurden nicht gebracht. Und Hoeneß hat den Jong ausgepackt. Und den Milo, wie gesagt, wie du David schon richtig erwähnt hast. Und das hat das Spiel durchaus maßgeblich beeinflusst.
Wobei Sebastian Hoeneß auch gesagt hat, es war ein Heimspiel, da kannst du das machen und ein bisschen offensiver aufstellen. Aber ist natürlich die Frage, ob das jetzt die Dauerlösung wird. Das muss man dann noch sehen, klar.
Ein weiterer Leistungsträger der letzten Saison hat den VfB Stuttgart seitdem verlassen, seit wir die letzte Folge aufgenommen haben. Das ist Dinos Mavropanos. Der ist zu West Ham United gewechselt. Genauso wie Endo eine Sockelablöse von 20 Millionen Euro plus X mit Boni kann es sogar auf 25 Millionen Euro steigen, das ganze Ding. Dazu hat der VfB Leonidas Sergio ausgeliehen aus der Ostschweiz von Peter Zeidler, entdecktes Talent aus der Jugend des FC St. Gallen, Schweizer U21 Nationalmannschaftskapitän und ein Spieler, der gerne mit Fabio Cannavaro verglichen wird, wenn man mit den Schweizer Experten spricht. Ein junger Kerl, der sich hier beweisen soll, der hier adaptieren soll, der auch erstmal nur ausgeliehen ist mit Kaufoption, dass die Personalien auf der Transferseite. Eine weitere Personalie, die ganz frisch jetzt kurz vor der Aufnahme noch reingekommen ist, ist Hiroki Ito. David, erinnerst du dich noch dran, damals als Hiroki Ito hier aufgeschlagen ist, von Sven Mislintat verpflichtet, was hieß es da nochmal über den?
Dass er ein talentierter Junge sei, den man jetzt erstmal für die Regionalligamannschaft einplant und dann über die Jahre mal schaut, wohin sich's entwickelt.
In der Regionalliga hat er nie gespielt. Ich glaube, ich habe ein einziges Testspiel gesehen, wo er mal eine Halbzeit auf dem Platz stand. Aber dann war er ganz schnell bei Pellegrino Matarazzo im Training bei den Profis. Und dann hat es nur eine einzige Einheit gedauert, bis es hieß, den gebe ich nicht mehr her. Und seitdem hat sich ein Neuzugang nicht nur zu einem Stammspieler entwickelt, sogar zu einem Leistungsträger. Und jetzt ist er mit dem neuen Vertrag, der gilt bis 30. Juni 2027, auch in die Riege der Spitzenverdiener aufgestiegen beim VfB Stuttgart.
Ja, das ist ja meistens so, wenn man einen Vertrag vorzeitig verlängert, ist es ja oft mit einer Gehaltsanpassung, Gehaltserhöhung verbunden. Und bei Ito ist es definitiv so, dass mit Blick auf seine Leistung da noch Spielraum war. Er ist im Gehaltsgefüge jetzt beileibe nicht ganz, ganz vorne gewesen, lag ungefähr bei 1,5 Millionen. Und wenn man schaut, was seine Nebenleute in der Defensive, Sagadou oder Anton, kriegen, die sind beide über den 2 Millionen, dann ist es klar, dass da noch Spielraum war. Und mit dieser Gehaltsanpassung hat man ihn dann auch zum Bleiben bewogen.
Es gibt, da müssen wir nicht mal nach unseren Infos dazu behaupten, weil das weiß man, es gibt eigentlich nur zwei Spiele jetzt noch im Kader, die in eine Gehaltsliga noch drüber liegen. Das sind Seru Girassi und Alex Nübel. Die beiden haben einen Dreier vor dem Komma stehen, alle anderen zwei Komma. Und da gehört jetzt auch Hiroki Ito dazu. Warum, David, ist Hiroki Ito noch neben seiner sportlichen Qualität so wichtig für den Club?
Naja, es ist ja so, der VfB möchte in Japan auf dem japanischen Markt Fuß fassen. Eigentlich wäre in diesem Sommer schon eine Reise nach Japan angedacht gewesen, eine Marketingreise mit der Profimannschaft. Da ist dann die Relegation dazwischen gekommen. Da hat man nochmal eine Woche verloren und dann ist die Zeit ausgegangen. Wenn man direkt die Klasse gehalten hätte, dann wäre man schon in diesem Sommer, Mitte Juli, eine Woche rübergeflogen nach Japan. Der VfB möchte da Fuß fassen, sieht da viel Potenzial auf dem japanischen Markt. Und dann ist ja völlig klar, dass man da auch Spieler aus diesem Land super brauchen kann als Gesichter. Umso mehr, da Wataru Endo jetzt den VfB verlassen hat, ist Hiroki Ito da natürlich ganz wichtig.
Genau, es sind noch drei weitere außer Ito da, das ist Genki Haraguchi, der einen Vertrag hat, aber nur bis Juni 24. Dann gibt es noch den Henry Chase und den Ray Okada aus der U21-Truppe. Aber klar, Ito ist da jetzt schon als Rising Star, der ja auch Nationalspieler wurde beim VfB, japanischer, da schon wahrscheinlich das Gesicht nach außen für den japanischen Markt. Und was nicht ist, kann ja noch werden. Also ich glaube, wenn nächste Saison Ende die Liga-Zugehörigkeit ein bisschen früher feststeht, ist durchaus denkbar, dass der VfB da einfach nochmal in den Flieger steigt und mal schaut, was in dem Land der aufgehenden Sonne alles so möglich ist. Bevor wir jetzt aber, David, auf das NLZ blicken und dann auch natürlich auf das Spiel in Leipzig am Freitagabend, endlich wieder Flutlichtfußball beim VfB, setzen wir dich ganz kurz auf die Ersatzbank und machen eine kleine Reise nach Cannstatt runter, nach der Werbung.
Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins.
Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen.
Eure Mails checken und den MeinVfB-Newsletter lesen.
Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weiß-Roten mitdiskutieren zu können.
Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de.
Da sind wir wieder. Wir sind aber nicht mehr im Pressehaus. Wir sind jetzt in Bad Cannstatt unten und wir haben den David auf die Ersatzbank gesetzt. Dafür habe ich zwei Gäste hier neben mir sitzen. Ich begrüße die Antje Büscher-Tittes. Antje, servus. Hallo.
Hallo, Philipp.
Und den Christian Schmid. Christian, grüß dich.
Hallo.
Christian, ich glaube, wir sind beide cool damit, wenn wir der Dame das erste Wort geben.
Ja? Sehr gerne.
Antje, du bist Teil der Stuttgarter Fanbetreuung. Nimm doch einfach mal jetzt diesen Platz hier ein und stell dich so ein bisschen vor in ein paar Worten.
Ja, gerne, das mache ich. Ich bin Antje, Antje Büscher-Tittes. Wobei, wie gesagt, alle Antje zu mir sagen und ich gefühlt die ganze Welt duze. Ich bin Diplom-Soziologin und bin jetzt seit über 5 Jahren Fanbeauftragte hier beim VfB Stuttgart. War davor beim Sparkassenverlag im Marketing und getrieben durch meine Liebe zum Fußball und zum VfB kam ich dazu, mich damals zu bewerben, als die Stelle ausgeschrieben war. Ich habe selber für Fußball gespielt und als ich dann vor über 20 Jahren nach Stuttgart kam, war es dann um mich geschehen, als ich das erste Mal dann tatsächlich auch im Stadion war. Dann kam Dauerkarte, Auswärtsfahrten, Fanclub, Mitgliedschaft und die ganze Karriere quasi, die man dann...
Was man halt so durchmacht.
Ja, genau. Und ja, und dann habe ich mich, ohne recht zu wissen, was mich da genau erwartet, als Fanbeauftragte beworben und bin sehr glücklich, dass ich das jetzt seit über 5 Jahren machen darf.
Das hört sich alles sehr, sehr gut an. Christian?
Genau, ich bin sozusagen der Christian heute in der Sendung. Christian Schmidt ist mein Name. Ich bin von Haus aus Sozialpädagoge, war früher bei der mobilen Jugendarbeit in Stuttgart und habe dann irgendwann die Anfrage bekommen, beziehungsweise bin empfohlen worden beim VfB, ob die mich nicht anfragen, ob ich hier Fanbeauftragter werden kann. Bin selbst seit klein auf VfB-Fan. Erstes Spiel war 85-86 Pokal gegen Schalke, 2-0 zurückgelegen, 6-2 gewonnen. Das zweite war dann 4-0, glaube ich, gegen Bremen und das dritte 6-0 gegen Gladbach. Also es war so eine Serie, wo ich gedacht habe, ich muss jetzt ins Stadion, damit sie gewinnen. Mitglied im Fanclub auch beim VfB natürlich lange Zeit Mitglied und bin jetzt seit 13 Jahren, seit 2010 bin ich Leiter der Fanbeauftragten beim VfB Stuttgart.
Du hast gerade gesagt, du bist Leiter der Stuttgarter Fanbetreuung. Stell doch mal die Abteilung so ein paar kurzen Worten vor. Wie viel seid ihr? Wie lange gibt es das überhaupt schon? Du sagst, du bist seit 13 Jahren dabei, aber es gab ja schon vor dir, glaube ich, eine Fanbetreuung hier.
Genau, unser Urgestein ist eigentlich der Ralf Klenk, der Klenki, yeah, der das seit über 30 Jahren gemacht hat. Der war in seiner Anfangszeit, glaube ich, nur geringfügig beschäftigt. Ganz am Anfang, glaube ich, sogar ehrenamtlich. Und als es dann irgendwann hieß, dass Fanbeauftragte auch hauptamtlich sein müssen, dann war das dann Mitte der 90er, dass er beim VfB angestellt war. Und Günter Schäfer ist irgendwann als Fanbeauftragter dann eingestellt worden und als der Günne dann rübergewechselt ist ins Teammanagement, war der Peter da. Und was machen Fanbeauftragte? Fanbeauftragte sind eigentlich so die klassische Schnittstelle zwischen Fanszene und Verein, die einerseits die Interessen der Fanszene in den Verein transportieren, gucken, dass sie da Rückmeldungen kriegen und dann anschließend wieder zurücktransportieren in die Fanszene, beziehungsweise genauso auch die Interessen des Vereins natürlich in die Fanszene zu transportieren. Genau, weil du gefragt hast, wir sind, ich sage mal im Moment 3,5.
Okay.
Es ist mittlerweile so, dass in der ersten Liga 300% hauptamtliche Pflicht sind. Bei der Antje ist es so, dass sie ja glücklicherweise auch Mutter ist und deswegen jetzt auch nicht mehr 100% arbeitet aktuell. Das heißt, wir versuchen über kurze lang dann jetzt nochmal die dritte Stelle auf 100% zu bekommen. Wir haben neben dem Klenki noch den Jeremy Jung, der im Moment auf geringfügiger Basis arbeitet.
Antje, du hast ja wahrscheinlich den Vergleich an anderen Bundesliga-Standorten. Wie viele von deiner Sorte gibt es sozusagen? Wie viele Frauen gibt es überhaupt in diesem Arbeitsfeld?
Also es werden tatsächlich immer mehr. Die meisten Standorte haben mittlerweile eine weibliche Fanbeauftragte. Habe ich jetzt nicht genau im Kopf, aber es sind tatsächlich, also wir haben einmal im Jahr eine Fanbeauftragten-Vollversammlung und da steigt der Frauenanteil kontinuierlich. Und ja, das immer.
Aber eine genaue Zahl ist es nicht. Wie ist das mit der Wahrnehmung? Also ich meine, hat wahrscheinlich eine Weile gedauert, bis man sich da seine, seine Sporen verdient hat oder wie läuft das? Ist das, ja, nimm uns mal so ein bisschen mit in die Anfangstage vielleicht.
Gerne. So zunächst mal zunächst bin ich froh, dass ich das erste Jahr überlebt habe. Ich wurde erstmal komplett ignoriert. Es kamen schon so die Blicke von der Seite, so was will die Alte jetzt? Und irgendwie habe ich es einfach geschafft, durchzuhalten, auch dank meinem Team, mit denen ich sehr gut zusammenarbeite seit über 5 Jahren. Es hat sich ausgezahlt. Irgendwann kamen dann die Vorstellungen, die Abläufe, wo ich dann eingebunden war. Und am Anfang war es aber erstmal ein Gucken, was will die jetzt, woher kommt die, was ist jetzt? Und dann hat man aber, glaube ich, mit der Zeit, also nachdem ich immer mehr Leute kennengelernt habe, gemerkt, wie ich tick, wie ich bin. Und dann kam nach und nach das Vertrauen und auch der Beziehungsaufbau sozusagen.
Christian, du hast gesagt, 3,5 sind wir. Ja, also wenn man jetzt den VfB sieht, man hat 80.000 Mitglieder geknackt, man hat 50.000, 60.000 bald bei jedem Spieltag da, man hat eine Fanbase, die hat die Millionengrenze knackt die wahrscheinlich locker. Wie schafft man mit 3,5 Leuten das, eine Fanbetreuung anzubieten? Beziehungsweise wo muss man vielleicht Grenzen setzen? Wie kommuniziert ihr mit der organisierten Szene, mit den OFCs? Wie läuft sowas ab?
Ja, letztendlich, glaube ich, sind wir ein Team mit Leidenschaft, mit Freude an der Arbeit und dass wir halt alle VfB-Fans sind.
Ja.
Und das zeichnet es halt aus, dass wir da selber Bock haben, bei diesen Spielen zu sein, unsere Arbeit zu machen und nicht alles unbedingt als wirkliche Arbeit ansehen. Ja, also wir werden klar dafür bezahlt, das ist unser Job und wenn Elfmeter ist, können wir nicht sagen, warte mal den Elfmeter ab, sondern wenn da irgendwas ist, dann haben wir zu arbeiten. So ist auf jeden Fall meine Philosophie. Und gleichzeitig ist es ja trotzdem so, dass wir viele Dinge machen können, wo wir Spaß haben. Oder wo auch jetzt mein ältester Sohn vor ein paar Tagen gesagt hat, hey, du kriegst auch noch Geld dafür. Es macht ja doch alles Spaß. Und gleichzeitig ist es trotzdem so, dass wenn man jetzt die gesamte Liga anschaut oder auch die zweite Liga, sind wir im Moment nicht so überbesetzt im Vergleich zu anderen Clubs. Also es gibt auch andere Clubs, die haben da 9 oder 10 Fanbeauftragte mit verschiedenen Aufgaben noch. Bei uns ist in der Abteilung, wir sind für die VfB-Fantreffs zuständig. Wir haben ungefähr 500 OFCs. Wir knacken jetzt bald die 500 OFCs. Wir haben die ganzen Ultra-Gruppierungen, weitere Gruppen wie Hools, sonst was. Schon viele Aufgaben. Da müssen wir irgendwie gucken, wie wir das Ganze dann auch bewerkstelligen.
Ihr habt beide vorhin bei euren Vorstellungen gesagt, was eure ursprünglichen Ausbildungsberufe sind. Das sind beides Berufe mit sozialem Charakter, beziehungsweise entsprechender Prägung. Notwendig? Ist das Voraussetzung? Muss man Sozialpädagogik studiert haben, beispielsweise, um überhaupt so einen Job machen zu können? Oder ist das was schlussendlich jeder kann, wenn er die notwendige Empathie und Leidenschaft mitbringt für diesen Job?
Es ist keine Grundvoraussetzung und gleichzeitig ist aber so, dass in der DFL-Statuten mittlerweile mehr drinsteht, dass man auch in diesem Bereich eine Ausbildung, Studium oder sowas haben sollte und es auch hilfreich ist. Und trotzdem gibt es aber auch viele Standorte, wo Leute aus der Fanszene Fanbeauftragte werden und das aus meiner Sicht auch gut funktionieren kann. Ich glaube, dass es eine Mischung gut tut. Also genauso wie es für mich unheimlich wichtig war, dass wir eine Frau im Team haben.
Ja.
Da denke ich, ist auch eine Mischung zwischen Leuten, die, also ich meine, wir müssen nur einen Klenke nehmen. Klenke kennt halt jeden OFCler und hat die ganzen Geschichten begleitet. Wenn wir den so nicht hätten, würde ganz schön viel Wissen verloren gehen. Und ich glaube, wenn du in so einem Team bist, wo dann auch einerseits Pädagogen sind mit einem gewissen Handlungsrepertoire, gleichzeitig dann aber auch andere, die mehr an der Fanszene dran sind oder auch diese Fankarriere nochmal anders gemacht haben, dann ergänzt sich das ganz gut. Auch so eine Mischung zwischen alt und jung,
ja.
Das hilft.
Wir blicken auf einen Spieltag zurück, der ein bisschen besonders ist. Ja, es ist immer der erste Spieltag in Stuttgart, der ein bisschen besonders ist. Der ist Heimspieltag, so ist es richtig, denn die Karawane findet statt. Meistens ist Hochsommer, Topwetter, Hütte ausverkauft. Das ist ja traditionell eigentlich so. Ein riesen Brimborium, wo sehr, sehr viele Rädchen ineinander greifen müssen. Und eine Vorbereitung auf so einen Spieltag, die fängt ja nicht erst wahrscheinlich donnerstags an, wenn wir Journalisten zur Pressekonferenz gehen und der Trainer uns irgendwas erzählt, wenn er da am Wochenende aufstellen will, sondern ihr steigt ja schon viel früher ein. Zumindest nehme ich das an. Ihr könnt mich jetzt gerne widerlegen. Wie läuft so eine Spieltagsvorbereitung ab, Antje? Wann geht's los? Wer ist da beteiligt? Ja, nehmen wir uns mal so ein bisschen mit.
Ja, gerne. Also es geht schon natürlich um einiges früher los als jetzt bei euch. Wir haben eine Sicherheitsbesprechung immer vor jedem Spieltag, einige Tage davor. Davor läuft schon der Kontakt natürlich mit dem mit den Gästen, die zu uns kommen. Das macht dann Clanky hauptsächlich, der dann die ganzen Faninfos, also was darf mitgebracht werden an Fanutensilien, was muss man beachten, was gibt es bei uns für Regeln. Das wird alles zugeschickt. Dann besteht da schon der Kontakt und in der Sicherheitsbesprechung wird der Spieltag durchgesprochen und wir stellen uns dann im Endeffekt auch schon auf den Spieltag ein. Das ist dann viel mit internen Terminen. Gucken, ist soweit alles okay oder muss man auch irgendwas an die Fans kommunizieren, was für den Spieltag wichtig ist. Ja, zum Beispiel bei der Karawane, dass es aufgegriffen wird, dann auch nochmal VfB vom VfB und dann darüber nochmal berichtet wird. Also es sind viele Sachen, die wir dann im Endeffekt versuchen, immer so ein bisschen zu steuern und zu gucken, was ist für die Fanszene dann auch wichtig zu wissen. Umgekehrt, was kommt von der Fanszene? Gibt es eine Choreografie? Die hat natürlich mehrere Wochen Vorlauf. Da werden Dinge abgestimmt, die wir dann auch für sie organisieren. Und ja, und so läuft dann eine Spieltagsvorbereitung.
Wer sitzt da drin? Also da sitzt ihr drin, klar. Ja. Da sitzt der Sicherheitsdienst drin. STS ist das in Stuttgart im Stadion. Da sitzt jemand vom Club drin. Polizei, Ordnungsamt, keine Ahnung.
Genau richtig. Feuerwehr, ja. Rotes Kreuz, unser Sicherheitsbeauftragten, der Veranstaltungsleiter, der Stadionbetreiber.
Fanprojekt,
genau.
Also ein Tisch mit 25 Leuten oder was? Oder wie stellt man sich das vor? Wie viel sind das tatsächlich effektiv?
Ja. Ich habe nie gezählt, aber wahrscheinlich werden so 20 sein, ja.
Okay, und das ist ein Zirkel, wo man sich auch irgendwo kennt, weil es die gleichen Leute sind. Es ist ja nicht so, dass da jetzt die Institution X ihren Ansprechpartner alle 14 Tage ändert, sondern man arbeitet da schon länger irgendwie so ein bisschen miteinander zusammen, kennt sich und weiß so ein bisschen, was der andere möchte.
Ja, genau. Es sind meistens immer schon die gleichen Leute, ja.
Also es gibt die regelmäßigen Termine mit den Sicherheitsbesprechungen. Da ist natürlich schon immer so, dass es der bestimmte Kreis ist. Und es hilft aber auch, dass man da die Bekanntschaften hat und weiß, wie die anderen ticken, dass man dann viel auch über Telefonate oder Dinge dann auch auf dem persönlichen Wege dann sonst weiter auch klären kann. Das heißt, die Sicherheitsbesprechung ist häufig so das letzte Große, bevor dann halt das Spiel dann auch beginnt. Am Spieltag sind jetzt auch nochmal verschiedene Besprechungen, aber vieles läuft auch dann bilateral schon vorher.
Wie viel Zeit, würdet ihr sagen, wird da eingesetzt? Also nicht nur von euch, sondern generell von allen Beteiligten, um so ein Spiel überhaupt, bevor Anpfiff einfach, ja?
Also ich denke, dass es gerade für den Bereich Sicherheit, Veranstaltungsleiter und so sehr, sehr viel Zeit ist, diese ganzen Spieltage. Bei uns ist es vielleicht manchmal nicht so richtig zu trennen, was ist jetzt tatsächlich Spieltag oder ein spezieller Spieltag und was sind sowieso Themen, die man dann auch so hätte, wo man miteinander diskutiert und manchmal auch nicht so ganz zu trennen, ob das jetzt halt für das nächste Heimspiel oder der Auswärtsspiel ist. Ja,
ich meine, mir kam es jetzt nur beim Zuhören. Ich meine, wenn man hört, was da alles notwendig beteiligt ist, wer beteiligt ist, was gesprochen werden muss. Also gefühlt fängst du ja quasi mit der nächsten Spielvorbereitung ab Abpfiff an, so, ja, weil das so viel Zeit einfach in Anspruch nimmt. Das, so stelle ich es mir vor. Vor ein paar Wochen, können auch Monate sein, war der Can bei uns zu Gast, der im Fanprojekt tätig ist. Und da haben wir natürlich auch über solche Themen gesprochen. Und da kam, wenn ich mich richtig erinnere, eine Begrifflichkeit auch zur Sprache. Wir haben sie aber gar nicht genau erklärt, nämlich das Ampelsystem für Spiele. Ja, also eine Partie X gegen Y wird im Ampelsystem farblich eingeordnet. Grün, Gelb, Rot. Grün bedeutet, sag ich mal, ungefährlich, Schrägstrich, ist mit wenig Brimborium zu rechnen. Wie ist ein Ampelsystem? Erklär's uns. Ja.
Ja, also wie du eigentlich sagst, richtig, wenn es ein Grünspiel ist, dann ist es eigentlich völlig unproblematisch. Man rechnet nicht mit irgendwelchen Zwischenfällen. Das muss nicht nur jetzt auf Fans und Zuschauer bezogen sein, sondern es geht genauso Richtung Wetter. Wenn es ein Gelbspiel ist, dann gibt es halt einfach gewisse Punkte, wo ein gewisses Risiko ist. Und bei einem Rotspiel bedeutet es eigentlich, dass es ein Risikospiel ist. Das heißt, da werden viele Dinge schon mal ganz anders angegangen. Das heißt, das wird in aller Regel dann, je nachdem, was es geht, vielleicht mehr Polizeieinsatz bedeuten, vielleicht nochmal eine erhöhte Sicherheit mit mehr Ordnern, verschiedene Themen, die nochmal dann anders bearbeitet werden müssen. Es gibt manche Paarungen, also ich meine, wir müssen nicht drum rumreden, wenn Karlsruhe kommt, ist es natürlich ein anderes Spiel, wie wenn jetzt halt Leverkusen oder jemand anders kommt. Das muss halt dann noch anders betrachtet werden. Und gleichzeitig, wie gesagt, geht es halt auch darum, was gibt es sonst für Risikofaktoren. Wenn jetzt ein Gewitter angesagt ist, schwüles Wetter, dann ist es halt auch so, dass man da aufpassen muss, was muss gegebenenfalls passieren, wie müssen die Leute dann informiert werden, wann gibt es eventuell einen Spielabbruch, wer ist mit dem Schiedsrichter in Kontakt und so weiter und so fort. Also jetzt beim letzten Spieltag war halt dann irgendwann am Dienstag klar, das wird heiß.
Ja.
Und dann hat man in den letzten Tagen nochmal versucht, vieles in Richtung Wasserversorgung zu machen. Es gab ja nochmal extra die Reduzierung der Getränkepreise, nochmal Wasser, das man verteilt hat, mehr Wasserläufer von eigentlich Leuten, die normalerweise Bier verkaufen. Es hat nicht alles funktioniert. Aber ich glaube, dass alle sehr bemüht waren, da Dinge zu tun und das auch wirklich bestmöglich dann auch hinzubekommen. Das ist auch so ein Thema von Risikomanagement.
Ja, das konnte man wahrnehmen, dass es nicht überall geklappt hat. Aber der Versuch zählt. Also es gibt immer wieder mal, sag ich mal, leichte, wahrnehmbare Irritationen über so eine Einordnung eines Spiels. Ja, beispielsweise letzte Saison dieses Köln-Spiel hier wurde zu einem Rotspiel deklariert, soweit ich das weiß. Und von vornherein wusste man nicht so genau, warum denn eigentlich. Entscheidet die Polizei schlussendlich, welche Klassifizierung es da gibt? Oder?
Also tatsächlich ist die Einstufung erfolgt durch die Polizei und erfolgt auch durch den VfB. Also es gibt die Einstufung von uns und es gibt die Einstufung von der Polizei. Und um kurz zu springen und um aus dem Alltag zu berichten.
Ja. Gerne.
Christian wird wahrscheinlich gleich lachen, aber Relegation in Hamburg. Es gab zig Sicherheitsbesprechungen, es gab viele Gespräche, es gab ich weiß nicht was. Und wir waren ja auch als ganzes Team vor Ort und haben da nochmal gesprochen. Und der 70. hieß es dann auf einmal, oh, da baut sich was zusammen. Ein SKP kam auf mich zu, es gibt einen Platzsturm. Und ja, dann bin ich runter. Und also das ist so, ein Polizeiführer hat letztendlich immer noch die Möglichkeit zu sagen, wir machen es jetzt so, wie es eben in Hamburg dann gemacht wurde.
Ganz kurz, Christian, was ist ein SKB?
Ein SKB ist ein zehnkundiger Beamter, das heißt, es ist ein Polizeibeamter, der meistens in Zivilkleidung dann rund um das Stadion arbeitet und die Aufgabe hat, zehnetypisches Verhalten vorherzusehen, beziehungsweise ja auch einen Auftrag dann halt, wenn irgendwo was sein sollte, dann auch polizeilich zu ermitteln. Letztendlich halt, ja, eine Unterstützung der Einsatzleitung und der Polizei.
Würdet ihr sagen, dass das, was die Polizei einsetzt und anwendet an Mitteln, jetzt ganz unabhängig vom VfB, sondern allgemein gesprochen, wenn man jetzt mal die ganze Liga in Betracht zieht oder generell den Fußball in Deutschland, ist das angemessen, ist das übervorsichtig, ist das vielleicht auch völlig over the top, um durch eine gewisse Martialik vielleicht Dinge im Keim zu ersticken? Wir sind ja auch als Journalisten permanent bei Fußballspielen unterwegs und ich habe manchmal das Gefühl, dass man da ein bisschen über das Ziel hinausschießt. Allein schon durch die schiere Präsenz, die man einsetzt seitens der Polizei bei Spieltagen. Trügt mich der Eindruck oder würdet ihr sagen, es ist gerechtfertigt? Ich komme immer wieder hinten raus bei, es ist doch einfach nur Fußball. Also klar passieren hier und da Dinge, aber manchmal stelle ich mir schon die Frage, ob das alles so gerechtfertigt ist, was da aufgefahren wird.
Also ich würde mal so rum beginnen oder so auffahren, dass ich glaube, vor einigen Jahren gab es so einen Kreislauf, dass dieses Gefühl, man braucht mehr Polizei, um irgendwas zu reagieren, schon sehr stark vorhanden war. Und dann gab es auch eine Studie von Potsdam. Da ging es darum, so was gibt es für Gemeinsamkeiten und Interessenslagen zwischen Fans, Polizei, Polizeiführer, Fanbeauftragte und so weiter und so fort. Und eigentlich war aus unterschiedlichen Motiven, aber alle gemeinsam haben gesagt, eigentlich wäre weniger Polizei am Spieltag gut. Und daraus kam ja dann diese Idee in Baden-Württemberg mit diesen Stadionallianzen, dass außerhalb vom Spieltag diese Konstellation sich nochmal trifft, also das heißt Polizei, Leute vom Verein, vom Amt für öffentliche Ordnung, um gemeinsam zu schauen, was kann denn bewerkstelligt werden, wie kann so eine Einschätzung sein, dass jeder nicht für sich arbeitet, um damit eigentlich auch Polizeieinsatzstunden zu reduzieren. Und ich glaube, dass es in Baden-Württemberg über Jahre hinweg echt gut funktioniert hat, die Polizeieinsatzstunden zu reduzieren. Und ich glaube, dass es auch ein Mittel ist, das jetzt in immer mehr Bundesländern kommt. Ob es da wirklich dann auch diesen Fokus hat, das wird man sehen. Aber zumindest kriegt man es mit, dass das dazu führt, dass es weniger ist. Es gibt gleichzeitig in Nordrhein-Westfalen was sich Stadionallianz nennt. Da war es aber ganz klar Vorgabe von der Politik und mit diesem Ziel Gewaltreduktion. Ich glaube, da wird es nicht so richtig funktionieren mit dem, was wir eigentlich vorhaben in Baden-Württemberg. Und trotzdem ist es so, dass man natürlich an jedem Standort unterschiedliche Konstellationen hat, auch ein Einsatzleiter, auch Druck hat von oben. Also ich will manchmal nicht tauschen, weil wenn was passiert, dann heißt halt ja, warum hast du nicht nur 100 Schaffen mehr eingesetzt? Wenn nichts passiert, dann könntest du sagen, ja, liegt das jetzt daran, dass so viel Polizei da war, oder hätten wir auch mit weniger arbeiten können? Und gleichzeitig glaube ich, dass es schon das Ziel sein muss, möglichst wenig Polizeikräfte einzusetzen. Und das bei den allermeisten Spielen auch geht. Und manchmal gibt es halt Ausreißer. Also ja. Hamburg, Antje hat es gesagt, da war ich schon sehr überrascht. Und habe da auch den Eindruck gehabt, dass jetzt auf unsere Expertise nicht wirklich gehört wird. Weil es ging schon Tage vorher los mit irgendwelchen Punkten in Richtung von, wir werden auf jeden Fall einen Platzsturm verhindern. Und wir dann mitgeteilt haben, wenn das Spiel ganz normal läuft, wird es gar keinen Platzsturm geben. Warum? Also was haben wir haben dann die Relegation geschafft, aber wir haben keinen Titel gewonnen. Und da wird keiner auf den Platz rennen. Und wenn da jetzt eine Reihe Polizei gewesen wäre, okay, aber das, was in Hamburg war.
Dann hat die Polizei vielleicht gesagt.
Etwas too much.
Dann hat die Polizei gesagt, letztes Jahr gegen Köln habt ihr auch nichts gewonnen, aber sind sie alle auf den Platz gerannt. Also, oder? Oder wie wird da argumentiert?
Aber es ist ja auch nochmal, nee, so weit in die Tiefe sind wir leider nicht gegangen.
Nicht gekommen.
Hätte ich von meiner Seite aus Bock gehabt.
Ja.
Kam aber nicht dazu, weil natürlich kannst du es nochmal anders erklären. Das war der letzte Spieltag, da ging es sozusagen um alles. Nach dem Hinspiel haben wir eine 3-0-Führung gehabt. Ich meine, ich bin lang genug VfB-Fan, um zu wissen, dass eine 3-0-Führung eventuell nicht reichen könnte, aber es war doch noch mal eine komfortablere Situation.
Ja, und es ist, glaube ich, emotional was ganz anderes. Also so ein Last-Minute-Winner gegen die Relegation mit der Dramaturgie der beiden Spiele, und dann hast du quasi einfach nur was verhindert. Du hast ja nichts gewonnen. So, und ja. Antje, im Bundesvergleich hat der VfB eine Fanszene, die ist A, pflegeleicht, B, nicht pflegeleicht, und C, die ist wie jede andere auch. Wo kann man die einordnen oder einsortieren? Oder wo werdet ihr einsortiert, wenn ihr ja irgendwo auswärts seid, wie alle 14 Tage, klar. Da gibt es ja auch eine Rückmeldung von Menschen, die ein bisschen weiter weg sind vom Umfeld hier.
Also zunächst haben wir die allerbeste Fanszene der Welt. Also das ist klar.
Selbstverständlich.
Ja, und wir haben eine große Fanszene, eine kritische Fanszene, die immer über 100 Leuten vertreten ist bei jedem Auswärtsspiel. Da geht es dann meistens um, wie kommen sie an, wie ne, dass sie alle zusammenbleiben, wie dass das alles gut funktioniert, und man eben guckt, dass einfach alles gut läuft, und eigentlich auch eine recht gut angesehene Fanszene. Also so, oh, Stuttgart kommt wieder mit, weiß ich nicht wie viel, und sehr sehr positiv auf jeden Fall, und
mir ging es um den Vergleich, also wie Sind das eher Troublemakers? Sind das eher, insofern hast du eine gute Antwort dazu gegeben. Zumindest glaube ich, dass sie das gut umreißt. Wenn man aber sich die Schlagzeilen anschaut der letzten Wochen und Monate, dann mal ganz oft zu lesen, Pyromeister, ja, ganz so wurde es nicht abgedruckt, aber man hätte natürlich, glaube ich, an ein oder anderen Redaktion hätte das wahrscheinlich machen können. Hat es nicht getan, jedenfalls. Worauf ich hinaus möchte, ist Folgendes. Der VfB hat eine Rekordstrafe glaube ich, gezahlt. 500.000 und ein paar Zerquetsche. Christian, korrigiere mich gerne, wie viel. Das war auf jeden Fall mehrere hunderttausend Euro durch die Vorfälle in der letzten Saison. Das DFB-Sportgericht hat die Strafe ausgesprochen, richtig? Und entsprechend ging das natürlich durch die Medien, weil es ist eine Riesenschange Geld, gerade wenn man von einem Club spricht, der immer von sich selber sagt, dass ja man jetzt nicht auf jeden Cent gucken muss, aber natürlich Gelder schon wehtun. Dieses Thema Pyrotechnik, das gibt's ja auch nicht erst seit gestern, sondern es ist schon ein lange schwelendes, um im Ton zu bleiben. Wie wird das von eurer Seite wahrgenommen hier, was die Fanszene macht mit diesem Stilmittel, wie sie es für sich selber ja proklamieren. Für sie ist das ein Stilmittel ihrer Anfeuerung, ihres Supports. Auch da wieder die Frage an beide von euch, wie seht ihr das im Liga-Vergleich vielleicht auch?
Also ich denke, also vorher haben wir ja sozusagen nochmal festgestellt, dass eigentlich Stuttgarter Fanszene so von der Anerkennung her ja schon auch häufig so als diese Top 5 Riga angesehen wird. Und natürlich ist Pyrotechnik eines der Themen, seit 20 Jahren wahrscheinlich oder noch länger. Ihr wisst auch, wie sich das so gewandelt hat zwischen früher der Betze brennt und dann mit verschiedenen Verboten. Ich denke, dass wir insgesamt eine Fanszene haben, die das schon sehr wohl überlegt und bedacht einsetzt. Zumindest wenn man jetzt die letzten Jahre betrachtet hat. Es gibt einige Punkte, die einfach No-Go sind. Also keine Raketen, keine Böller, nichts verlässt die Hand. Das wird natürlich so sein, dass Leute, die sagen, das ist grundsätzlich verboten, das trotzdem sagen, ja, das darf auch nicht passieren. Ja, gleichzeitig muss man aber auch anerkennen, die ganzen Punkte, wo auch darauf geachtet wird, dass man nicht seinen Nebenmann, der ja in aller Regel dann Freund oder Freundin ist, auch nicht verletzen will. Ich glaube, dass wir auch das nochmal einordnen müssen, dass nach der Corona-Zeit sehr stark der Punkt war von außen, jetzt wird wahrscheinlich überall gezündet. Und da war die VfB-Fanszene eigentlich eine der Szenen, die sehr wenig oder glaube ich sogar gar nicht. War eher überraschend für manche Leute, dass da so wenig gekommen ist. Wir haben jetzt halt 4 Spiele oder 5 Spiele gehabt, wo das dann relativ massiv war. Darunter 2 Relegationsspiele, die da auch nochmal eine Sondersituation sind und die dazu geführt haben, dass jetzt diese halbe Million zustande kommt. Natürlich ist eine halbe Million viel Geld. Auch wenn jetzt manche sagen, ja, ein Drittel könnte ja auch für primitive Maßnahmen einsetzen und was ist eine halbe Million, wenn man so einen Spieler verkauft oder einkauft für viel, viel mehr, ist es trotzdem eine halbe Million, was natürlich auch bedeutet, dass es halt auch für den VfB wehtut. Und ich glaube, dass das trotzdem auch weiter in der Diskussion sein wird, weil weiter mit der Fanszene auch im Gespräch ist, auch die Art und Weise. Ich glaube, dass wir jetzt ein paar Spiele hatten, wo relativ regelmäßig während im Spiel gezündet worden ist. Ich habe den Eindruck gehabt, dass da die Kritik der sonstigen Fans lauter geworden ist, wie wenn es jetzt ein- oder zweimal ein größeres Bild abgibt. Und ich glaube, dass das auch für die Fanszene selbst ein Punkt ist, zu gucken, wo verlieren wir eventuell auch die Akzeptanz von vielen. Und wo können und wie können wir es dann auch einsetzen, dass die meisten das vielleicht sogar nach wie vor ja stillheimlich gut finden. Also das ist auch das, was ich mitkriege, wie viele ja eigentlich das nicht schlecht finden.
Da muss man ja nur auf der Pressetribüne sitzen, wenn dann so ein Bild zustande kommt und sehen, wie viele Leute da plötzlich ihre Smartphones zücken. Ja, das ist dann ein gern genommenes Motiv und das lässt zumindest die Vermutung zu, dass es dem oder derjenigen durchaus gefällt oder sie zumindest Sympathien oder er Sympathien dafür hat.
Also mir ist nochmal wichtig zu betonen, also ich will da jetzt nicht schönreden, sondern mir geht es einfach nur darum, einfach diesen Überblick zu geben. Ich glaube, die Punkte, wo wichtig sind, in Gespräch zu sein, auch zu gucken, dass man das minimiert und gleichzeitig ist dieser Druck in der Fanszene halt auch da. Und ich glaube, dass das in den letzten Jahren erfolgreich war, dass die Fanszene für sich auch immer wieder geguckt hat, dass es jetzt nicht total eskaliert und wieder das eine Spiel, das andere Spiel, mal die eine Gruppe, mal die andere Gruppe, sondern dass ab und zu mal halt dieser Druck vom Kessel genommen worden ist, also blöd es jetzt anhört und gleichzeitig dann aber immer noch das im Rahmen war. Ich glaub, die Strafzahlung ist jetzt halt so ein Punkt, das ist durch diesen neuen Punkteplan, den der Herr Koch mal eingeführt hat, Da ist jetzt halt mittlerweile so, dass du jede einzelne Fackel dann halt zählen kannst und dann kannst du dir ausrechnen, was es halt kostet. Ist natürlich gleichzeitig auch ein Thema, wo man als Verein auch mit diskutieren kann. Ist das jetzt die Hilfe, um sowas einzudämmen? Vermutlich nicht.
Es gibt Pyro-Fackelzähler beim DFB, ja, das ist richtig. Ich glaube, eine ganz wichtige Sache hast du in so einem Nebensatz gerade gesagt, weil das da waren zwei Spiele davon, also bei vier Spielen wurde gezündet, zwei davon waren Relegationsspiele, eins war gegen die Bayern. Das vierte habe ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf.
Nürnberg. Gegen Nürnberg.
Nürnberg.
Das war in Nürnberg natürlich.
In Nürnberg. Ja.
Gottes Willen, ja. Gut, aber worauf ich hinaus wollte, das sind absolute Highlight-Spiele. Ja, Spiele, die eine entsprechende Wertigkeit haben. Ja, und wenn dann bei solchen Spielen eine Show dann stattfindet, dann heißt es dass die Leute sich schon ganz gut überlegen, wann sie dieses Stilmittel einsetzen. Ja, man hat ja manchmal das Gefühl, dass wenn irgendwo Pyrotechnik-Diskussionen sich entspinnen, dass da mindestens eine Argumentationslinie immer ist, das ist quasi völlig unkontrollierter Abbrand von eben Fackeln, aber auch Einsatz generell, ja, sondern würde finde es wichtig zu betonen, dass du damit ja quasi gesagt hast, dass das durchaus ich bin jetzt mit Sinn und Verstand ist vielleicht falsch, aber dass man halt gut überlegt, wann setzt man das ein, wie macht man das. In diese Richtung geht, glaube ich, auch das, was zuletzt vom Präsidenten Vogt zu vernehmen war, der sich quasi für einen kontrollierten Abbrand eingesetzt hat, kann man verkürzt, glaube ich, so darstellen. Wäre das was, ihr kennt diese Leute ja noch viel, viel besser als ich, also diese Szene, wäre das was in der Szene überhaupt ankommen würde, wenn man sagen, ihr kriegt jetzt einen bestimmten Bereich, eine Zone, eine Zeit auch, wo ihr das machen dürft, vor, während einem Spiel, wie auch immer. Würde das die Attraktivität steigern oder würde es sie eher herabsetzen?
Ich glaube, es geht weniger um die Attraktivität, sondern ich glaube, was halt wichtig ist, auch wenn es schon ein paar Mal bei euch im Podcast kam und vielleicht manche jetzt anfangen zu gähnen, aber es gab ja tatsächlich aus den Fanszenen heraus vor mittlerweile 11 Jahren, glaube ich, eine Initiative, die genau diese Gedanken sich gemacht hat. Wie gesagt hat, es ist aktuell verboten, also es ist immer noch so, aber wie können wir damit umgehen? Weil es ist egal, mit wem man spricht, ob Polizei, Verbände oder sonst was, jeder sagt, wir werden das nicht aus den Stadien rausbekommen.
Ja.
Das ist Fakt. Und dann muss man sich überlegen, wie gehe ich damit um? Klar, die Polizei muss ihre Aufgabe erledigen und unsere Aufgabe ist dann auch zu gucken, wie kann das Ganze so geschehen, also nicht, dass wir das jetzt erlauben, aber unseren Einfluss geltend zu machen, das ist halt möglichst wenig und möglichst dann halt so, dass das nichts passiert. Und gleichzeitig, damals war so, dass dann die Gespräche abgebrochen worden sind. Ob das jetzt so 1:1 wieder möglich sein wird, weiß ich nicht.
Im Moment jemals nicht. Wieder so aufzunehmen. Ja.
Wir merken aber auch, dass natürlich bundesweite Tendenzen auch auf dem VfB ausschlagen. Und also wir haben davor relativ viel Pyrotechnik bei vielen anderen Spielen gehabt. Da hat es uns als VfB nicht betroffen. Jetzt war was mit dem VfB und dann war so, der Aufschrei nochmal größer, weil man alle die ganzen Sachen von den anderen Vereinen drauf hatte. Was mir nochmal ganz wichtig ist zu betonen, die VfB-Fanszene setzt es nicht als Mittel der Gewalt oder des Protestes ein. Das ist nicht überall in Deutschland so, aber das ist in unserer Szene so, dass das nochmal wichtig ist festzuhalten, weil häufig mir dann auch begegnet so, ja, gegen was wollen sie protestieren oder haben die da jetzt auf irgendwas reagiert? Nee, es ist tatsächlich für sie ein Stilmittel ihrer Freude ausdrücken, ihres emotionalen Fanseins und nichts anderes.
Ja.
Und deswegen versuche ich auch immer dieses Thema von, wenn jemand was aus der Hand schmeißt, dann ist es unkontrolliert. Wenn ich einen Böller schmeiße, dann nehme ich billigen Kauf, dass ich jemanden verletze. Aber bei aller Gefährlichkeit, die wollen nicht, dass die Nebenpersonen sich verletzen.
Wie geht man dann trotzdem mit jemandem um, der zu euch kommt beispielsweise und eben diese Sicht nicht so differenziert hat, der eben sagt, das ist, der sich nur rein auf die Gesetzeslage beruft, sagt, das ist illegal, das darf nicht sein. Kriegt ihr sowas überhaupt zu hören bei eurer Arbeit?
Ja, also ich habe schon immer wieder Diskussionen geführt, auch tatsächlich jetzt tatsächlich auch außerhalb im Blog, als gezündet wurde, dass Leute dann herkamen im Blog und hey, was ist, war könnt ihr da nichts machen und ja und ich habe immer die
ist ja
Zeit.
Ja, auch legitim. Also
genau, das, man das kann jederzeit, ich bin großer Verfechter davon, immer über alles zu sprechen. Und solange gesprochen wird, ist gut. Und wenn nicht mehr gesprochen wird, dann haben wir meistens ein Problem. Ich setze mich dann hin und erzähle dann was von Ultrakultur, erzähle was von Leidenschaft, von Liebe, von Emotionen. Ist schwierig manchmal, das zu erklären. Und manche haben die Leute dann auch relativ schnell genug oder weiß ja nicht, ob ich das Verständnis geschaffen habe, das ich gerne schaffen wollen würde. Aber ja, ich nehme dann halt die Zeit und also versuche das ein Stück weit zu erklären, was da dahinter steckt. Genau das, was Christian vorhin beschrieben hat.
Dieselben Diskussionen habe ich ja auch mit Polizei oder mit
darauf wollte ich eigentlich hinaus, weil die werden euch auch die Fragen, immer die gleichen Fragen stellen. Ja.
Genau, und letztendlich geht es da auch genau das, also jeder hat seine bestimmte Rolle, die er auch auszufüllen hat. Und ich finde, unsere Rolle ist halt, wie immer auch in dieser Schnittstelle, auch zu kommunizieren und auch Dinge dann auch mitzuteilen, die halt auch zu dem großen Ganzen gehören. Und deswegen ist mein Part, auch in der Hinsicht nochmal zu erläutern, wenn es dann heißt, ja, gerade dieses Thema Gewalt, was ist aus meiner Sicht Gewalt und wo muss man vielleicht diesen Gewaltbegriff auch runternehmen, um eine Gesprächsebene zu finden? Deswegen ist es im Moment trotzdem so, dass es eine Ordnungswidrigkeit ist und verboten. Aber man hat vielleicht eine andere Gesprächsebene und kann nochmal vielleicht differenzierter betrachten. Und dann ist eine Fanszene nicht unbedingt in diesem Licht, sondern vielleicht in einem eher so einem Regenbogenlicht, wo dann halt mehrere Aspekte da sind. Und dann kann man sagen, ja, das ist zwar nach wie vor aus Gesetz- und Polizeisicht falsch, aber wir erkennen, dass das und das auch in eine Richtung geht, dass man versucht, das zu minimieren oder auch Dinge dann in den Griff zu haben. Und und über die Schiene dann zu arbeiten. Also ich glaube, das ist ja häufig so in unserer Arbeit, dass man in verschiedenen Gemengelagen, Situationen versucht, irgendwie Interessensausgleich, sehr viel Kommunikation weiterzugeben, um auch dem anderen sozusagen seine Sprache zu sprechen, damit auch der nochmal vielleicht neue Aspekte mit aufnehmen kann. Um damit auch zum Teil Verhaltensänderungen halt zu erreichen, beziehungsweise Dinge zu verstärken oder auch Dinge dann auch zu minimieren.
Okay.
Wenn wir auch nur hingehen und sagen, ist halt verboten, ja super. Oder wenn ich sage, das ist gefährlich, ja, das weiß jeder. Also das ist jetzt nichts Unbekanntes.
Jetzt hat die Antje gerade eigentlich schon eine ganz schöne Überleitung gebracht oder einen Ansatz dafür. Lass uns mal zurückgehen ins Stadion, Pyrotechnik hin, Pyrotechnik her. Du hast gesagt, ja, wenn ich denn da bin und werde dann da angesprochen, wie findet man euch? Wie findet man euch? Es ist ja nicht so, dass auf der Eintrittskarte irgendwie eine Kontaktnummer abgedruckt ist oder irgendwas eher. Wo seid ihr bei Heimspielen? Wie macht ihr euch erkenntlich? Wie laufen diese Prozesse ab?
Also es ist so, an Heimspieltagen sind wir als Team klar aufgeteilt. Clanky und Jeremy sind meistens bei den Gästen, begrüßen die, gucken, dass da alles reibungslos abläuft und sind meistens da in der Nähe zu finden, vor allem in der ersten Halbzeit. Dann hat Clanky ja noch die Aufgabe, als Inklusionsbeauftragter sich um die Rollifahrer zu kümmern, um das Team barrierefrei, der ist auch Ansprechpartner, guckt da natürlich dann auch vorbei. Christian und ich sind in der Kurve zu finden, vor dem Spiel meistens bei unserem Büro, wo auch die Materialkontrolle stattfindet und da halt einfach auch die Nähe zu der Fanszene, um Dinge, die dann auftauchen.
Ihr habt ein Büro in der Kanzlerkurve?
Unser Büro, fast, nicht ganz. Unser Büro ist direkt am Stadion und ist unter quasi unter dem Marketing in dem Rondell hinter dem Hilton Hotel. Ja. Und und da findet man uns. Wir sind auch, wir haben alle schwarze Poloshirts im Moment an, sind deutlich gekennzeichnet, auch als Fanbeauftragte vorne und hinten. Und so kann man uns auch erkennen. Und wir sind beide in der Kurve unterwegs an Spieltagen, dann wenn das Spiel läuft, unten in der Kurve. Das ist, wir arbeiten mittlerweile über Augenkontakt und Christian läuft, ich laufe und das ist, wir wissen einfach, wo wir jetzt gucken, ob alles gut ist, ob man uns irgendwo braucht, ob wenn jetzt irgendwas sein sollte, dass es irgendwo einen Konflikt gibt, dann werden wir über Funke rufen, dann werden wir, also geht einer von uns dahin und so läuft in der Regel ein Spieltag ab. Und man findet uns natürlich, unsere Kontaktdaten auch auf unserer Homepage.
Ja.
Und vielen sind wir einfach gerade, also im Fanclub-Bereich und natürlich bekannt.
Das ist wahrscheinlich nochmal eine andere Stufe als der 0815 hört sich so despektierlich an, aber als der normale Stadionbesucher, der jetzt nicht organisiert ist in einem Fanclub oder so, da wird es wahrscheinlich schwieriger euch. Aber der erkennt euch über die Optik, über das schwarze Poloshirt oder diejenige. Christian?
Genau, du hast am Anfang so gefragt, was unsere Arbeitsschwerpunkte und letztendlich Spieltag ist natürlich ein großer Arbeitsschwerpunkt, aber wir machen ja auch viel außenrum.
Ja.
Und da ist sehr viel, was ich so als Beziehungsarbeit bezeichne, was so auch aus dem pädagogischen Kontext kommt, weil letztendlich ist es für mich immer wieder so, wenn ich halt Beziehungen da habe, wenn da irgendwas da ist, dann bekomme ich das Recht, gehört zu werden. Und ich glaube, dass wir über viele Veranstaltungen, Regionalversammlungen mit Fanclubs, dass wir halt immer wieder auch in Räumlichkeiten von Gruppen sind, dass wir am Trainingslager präsent sind, da abends mal mit denen auch was trinken gehen und so weiter und so fort. Ganz, ganz viel Beziehungen entstehen, ganz viel Kennenlernen ist, wo uns dann hilft, auch im Stadionkontext, im Spieltagskontext, dann auch miteinander in Kontext zu kommen und dann auch erkannt zu werden. Und ich glaube, dass das sich dann immer wieder rumspricht und dann immer mehr Leute dann auch, ach, du bist doch hier, ich habe dich da mal gesehen, ich habe dich da mal gesehen. Und so geht es eigentlich weiter, dass eigentlich, glaube ich, viele, die meisten bei Auswärtsspielen, bei Heimspielen, glaube ich, kann schon der Kurve schon auch mittlerweile wissen, wer wir sind. Und dann immer wieder auch, wenn irgendwas ein Thema ist, dann auf uns zukommen und sagen, da ist doch hier einer Fanbeauftragter. Und ja, in meiner Anfangszeit stand häufig Fanbetreuung. Da war dann häufig so dieses Ding, du bist in der Haupttribüne vorbeigegangen, Fanbetreuung, kannst du mir mal ein Bier bringen?
Ja.
Das hat sich ein bisschen gelegt, glücklicherweise. Ja.
Das freut mich für euch. Aufmerksame Beobachter am Wochenende, die im Stadion waren, die haben in der Stadionshow wahrgenommen, dass das VfB Dechle beworben wurde. Beworben, wenn man so möchte, also vorgestellt, präsent war jedenfalls. Name, Telefonnummer. Antje, du bist verantwortlich für das Projekt. Erzähl den Leuten, was ist unter VfB Dechle zu verstehen. Die Historie vielleicht auch sein. Wann gibt's es? Und warum vor allem gibt's das?
Ja, das mache ich gerne. Also das Dechle ist ein Schutzkonzept. Im Endeffekt ist es ein Hilfetelefon, was eine sichere Anlaufstelle sein soll an Heimspieltagen, wenn es um Diskriminierung und sexuelle Belästigung geht, dann kann man da anrufen und bekommt Hilfe. Das heißt, man wird erstmal aus der Situation rausgenommen und dann gibt es da halt weitere Dinge, die dann daraus folgen. Es gibt eine Telefonnummer, die ist an Heimspieltagen 2 Stunden davor und 2 Stunden danach und während dem Spiel natürlich erreichbar. Warum es das gibt, das war schon lange im Gespräch. Das war, glaube ich, 1-2 Jahre, nachdem ich angefangen habe, waren 1-2 Vorfälle, die mir bekannt wurden, was nicht heißt, dass es nicht mehr gab oder weniger. Da haben wir keine genauen Zahlen. Was mir bekannt war, und es war so auch der Wunsch vom VfB, dass wir da was schaffen, wo einfach, wenn was ist, dass wir handlungsfähig sind. Und dass es erstmal darum geht, den Personen dann, der was widerfährt, einfach einen Schutz zu geben, einen Schutzraum auch zu geben und zu gucken, was die Person dann benötigt. Und daraus ist dann das Dächle entstanden. Das sollte eigentlich vor Corona damals eingeführt werden. Dann kam Corona, ich wurde schwanger, wie es dann ist. Und dann wurde es letzte Saison im Oktober eingeführt. Und seitdem gibt es das Dächle. Es perspektivisch wird es auch noch weiter ausgebaut. Es wird auch noch weiter kommunikativ ausgerollt. Im Moment ist es auf der Homepage zu finden, in der Stadionshow, auf der Stadionleinwand auch während dem Spiel wird es kurz eingeblendet. Aber da haben wir natürlich noch ein paar Hausaufgaben zu tun. Und es ist gut, dass es das gibt. Bisher, es ist insgesamt so positiv angenommen worden. Wie gesagt, es wird noch mehr dazu kommen.
Wie stelle ich mir das vor, wenn eine Person euch kontaktiert, die sich bedrängt fühlt beispielsweise, dann wisst ihr ja erstmal überhaupt nicht von wie vielen Personen, wie ist die Person, also wie gehst du da in diese Situation rein? Bist du da alleine? Bist du flankiert vom Sicherheitsdienst oder wie was passiert da genau?
Also die Kontakte.
Oder habt ihr einen Treffpunkt, wo die dann hinkommen müssen? Oder wie?
Ja. Ja, nee, die Person kontaktiert mich ja. Also sie kann mich, sie kann über Telefon, sie kann auch über, wir haben die gängigen Nachrichtendienste drauf, mich kontaktieren. Und dann weiß ich ja im besten Fall schon, wo die Person ist, weil ich sie dann abholen würde.
Ja.
Das alleine. wir haben im Stadion genug Ordner. Sollte es irgendwie eine komische, brenzlige Situation geben, ist es sehr leicht, über mich per Funk Verstärkung anzufordern. Aber erstmal alleine und die Person da rauszunehmen. Wir haben einen Raum im Stadion, wo wir hingehen und dann erstmal reden, was passiert ist, um sie erstmal aus der Situation rauszunehmen. Und dann kann die Person selbst entscheiden, was für sie gut ist. Will sie einen anderen Platz, will sie zurück, will sie Anzeige erstatten oder nicht. Und da gibt es mehrere Optionen, das obliegt dann der Person. Aber das Wichtigste ist erstmal, sie zu begleiten und sie aus diesem Raum rauszunehmen, in dem sie sich nicht sicher fühlt.
Ohne jetzt zu sehr in das Detail des Einzelfalles gehen zu wollen, wird man da tendenziell eher aus einem, sag ich mal, Kurvenbereich kontaktiert, wo es eng ist, wo es auch ein bisschen rauer zugeht, wie vielleicht in anderen Orten im Stadion? Oder ist das quer über alle Stadionbereiche? Gibt es da Fälle oder gibt es überhaupt Fälle? Wie hoch ist die Frequenz an Vorfällen, wo ihr eingreifen müsst, beziehungsweise gebeten werdet, dass ihr euch zeigt und
eingreift? Ja, also wir haben bisher tatsächlich noch keinen einzigen Notruf erhalten, was mich sehr freut. Ich hoffe, das spiegelt auch so das Stadionerlebnis von vielen Zuschauern wider. Daher kann ich das nicht sagen.
Ja, klar, natürlich nicht, wenn es reingeht.
Ich hatte ein paar Scherzanrufe, denen bin ich dann ziemlich ruppig begegnet, weil, ja. Und also bisher hatten wir keine Notrufe.
Das ist sozusagen ja ein Baustein.
Ja. Also
natürlich ist es so, dass halt in erster Linie, glaube ich, wenn was sein sollte, man halt vielleicht die Leute, die außen rum sind, falls dann Freunde dabei sind, Familie, wie auch immer, zur Hilfe holen kann. Man hat die Ordnungsdienst und ist halt ein weiterer Baustein, den wir einführen wollten, was auch mit, kleiner Punkt, aber auch mit aus so einem Punkt war, dass wir gesagt haben, wir brauchen auf jeden Fall eine Frau.
Ja.
Weil die Überlegung war zwar schon länger da, aber wenn ich jetzt ans Telefon gehe und dann ist eine Frau dran, ist es wahrscheinlich in dem Moment nicht gerade das Passende. Und ich glaube, dass, also das, da würden wir gerne auch, vielleicht kann man es auch sagen, wir bräuchten noch mal Personal.
Ja.
Auf Dauer, die einfach vom Fach sind und da auch Bock haben, im VfB-Kontext an diesem VfB-Dächle mitzuarbeiten. Also da gerne der Aufruf, wenn da Interesse besteht, über euch oder auch über dann halt direkt bei uns Kontakt aufzunehmen. Und wir wissen jetzt natürlich nicht, wenn es jetzt noch keinen Anruf gab, ist es jetzt einfach nicht im Bewusstsein? Genau. Ist es anders gelöst worden? Oder traut man sich einfach nicht? Ist die Hemmschwelle doch zu hoch? Das müssen wir weiter halt eruieren und auch evaluieren und schauen. Die Idee, du hast ja verschiedene andere Ideen nochmal, wie man die Nummer nochmal bekannt macht. Kannst du vielleicht auch ein paar Sachen sagen?
Wir wollen die Nummer einfach nochmal bekannt machen und indem wir die zum Beispiel auf Toiletten kleben und damit im QR-Code versehen. Also da gibt's noch ein paar Ideen. Und ja, ich freue mich natürlich über vor allem Frauen, die das an Spieltagen quasi übernehmen würden, auch dieses Hilfetelefon und da einfach mit mir in Kontakt treten. Ich habe da noch ein paar Ideen
Das ist doch eine Ansage. Wenn ihr also Interesse habt oder euch auch nur manchmal vielleicht tiefer informieren wollt über rund um das VfB-Dächle, dann findet ihr die Antje über die VfB-Homepage, würde ich sagen, oder?
Ja. Ganz genau.
Eine Sache noch dazu, wenn der Verein vor dem Spiel, wie es der VfB jetzt getan hat, eine Meldung rausgibt, dass die Alkoholgrenze, die Promillegrenze gesenkt wurde auf 1,0 Promille, davor waren es 1,4. Und die Meldung sich so liest, dass man da rein interpretieren kann und nicht nur, man muss nicht mal interpretieren, sondern dass man da klar rauslesen kann, dass Alkoholismus oder Alkoholmissbrauch oder Konsum, wie auch immer, zugenommen hat in einem gewissen Maße. Ist das wo ihr perspektivisch auch so ein bisschen Awareness habt, dass das vielleicht auch auf dieses Thema auswirken wird, weil Alkohol ist gilt ja generell als enthemmend, und wenn jemand anderen Menschen zu nahe rückt, könnte das ja im Spiel sein. Ist das was euch beschäftigt, oder seht ihr das völlig getrennt?
Also was wir festgestellt haben, ist, dass noch Corona, als dann die Stadien wieder voller wurden, das ist nicht nur unser Standort, sondern auch so mit dem Austauschen mit anderen Kollegen, dass so der Alkoholkonsum schon deutlich zugenommen hat.
Ja.
Und wir eben gucken müssen, wie wir dem begegnen. Und das macht das für mich schwierig am Spieltag, wenn mich jemand gegenübersteht, mich nicht mal mehr angucken kann, mit ihm zu kommunizieren.
Ja,
ja, also das ist schon ein Thema, was uns beschäftigt. Und
hat in erster Linie aber nichts mit mit dem Dächle zu tun, respektive sexualisierter Gewalt, sondern es ist einfach generell in der Breite sehr auffällig. Ja, weil sonst hätte der Club ja auch nicht so reagiert. Also ich kann mir das zumindest nicht.
Wie die Antje gesagt hat, also ich glaube, in der gesamten Bundesliga hat man gemerkt, dass nach Corona der Alkoholkonsum sehr stark gestiegen ist. Also das geben auch die ganzen Zahlen der Caterer wieder. Du hast mehr Becherwürfe gehabt insgesamt auch in der ganzen Liga. Also es sind auch Sachen, die Kollegen und Kolleginnen bestätigen. Ich glaube, ich habe noch nie so oft meine Jacke waschen müssen nach irgendwelchen Spielen, weil es dann halt mit Bier und Weinschorle in Dortmund und sonst was voll war.
Dortmund gibt's Weinschorle.
Das muss Weinschorle gegeben haben, weil das, was ich auf der Jacke hatte, war Weinschorle.
Okay.
Und also da haben wir schon gemerkt, dass es sehr viel wird. Also allein in unserer Arbeit, und gleichzeitig ist es so, dass wir auch in Stuttgart halt Tendenzen festgestellt haben, mehr Beschwerden, mehr Übergriffe, wo dann immer auch Alkohol ein Thema war.
Ja.
Und wir reden jetzt hier wirklich von allen Bereichen des Stadions, im Familienblock, wie dann Erwachsene gegenüber Kinder, gegenüber Familien oder sonst was. Das hat man schon gemerkt. Und deswegen ist es nicht auszuschließen, dass wenn jemand unter Alkoholeinfluss mehr Gewalt ausübt, dass er natürlich auch dann vielleicht Dinge tut, die jetzt in die Richtung Dächle geht.
Ja.
War aber jetzt nicht der hauptausschlaggebende Punkt für das, sondern ich würde sagen eine Begleiterscheinung, die auch sinnvoll ist.
Glaubt ihr, dieses Rad wird sich zurückdrehen?
Welches Rad meinst du?
Dieses Rad, dass man einen starken Zuwachs an mehr oder minder mittelschwer alkoholisierten Personen im Stadion feststellt. Also das ist gerade das, worüber wir gerade gesprochen haben. Also ich merke das ja selbst auch. Ich fahre viel mit den Öffentlichen, wenn ich nach dem Spiel, nach dem Stadion nach Hause fahre oder auch auswärts. Meistens braucht es bei uns so eine Stunde bis anderthalb, bis wir aus dem Stadion raus können, bis unsere Arbeit erledigt ist. Also der erste Step zumindest. Dann hat man da manchmal schon recht einschlägige Erlebnisse in den öffentlichen Verkehrsmitteln auf dem Weg nach Hause.
Ich glaube, das sind Sachen, die korrelieren mit der Gesellschaft.
Ja.
Ich glaube, dass insgesamt in der Gesellschaft jetzt wieder eine Phase zu sein scheint, wo das Alkoholthema ein größeres ist, wie schon mal war. Also ich glaube, wir haben auch vor ein paar Jahren so eine Generation gehabt, die eher gesund aufgewachsen ist und da sehr viel Wert drauf gelegt hat und viele, die gar keinen Alkohol getrunken haben oder auch keine Drogen oder sonst was. Jetzt hat man den Eindruck gesellschaftlich, dass manche Themen wieder mehr im Vordergrund stehen. Und alles, was in der Gesellschaft sich durchsetzt, kommt halt irgendwann auch ins Stadion.
Also ja,
das ist ein Spiegelbild, kann man gar nicht sozusagen wegnehmen. Und die eine Sache ist jetzt halt, ich glaube, es hat jetzt jeder mitgekriegt, dass die Promillegrenze niedriger ist. Letztendlich geht es halt darum, wie der Einzelne damit umgeht, wie auch dann die Kontrolle ist, wie man dann auch diejenigen, die erkennbar nicht mehr in der Lage sind, dieses Spiel vielleicht normal zu verfolgen, dass man da auch hingeht. Ja, also es geht nicht darum, jetzt jeden zu finden, der 1,1 hat, aber normal gerade auslaufen kann und das Spiel ganz normal verfolgen kann. Aber wir haben halt doch die massiven Ausfälle, die meistens dann halt sowieso in irgendwas Größeres ausarten und dann meistens auch bei der Polizei landen. Und das muss halt auch nicht sein.
Vielleicht kann ich da noch kurz ergänzen. Also neben dem Hilfetelefon, man hat vielleicht auch nicht immer die Möglichkeit zu telefonieren oder es passiert was am Spieltag und man kommt danach erst drauf, dass man sich irgendwie unwohl gefühlt hat. Es gibt die E-Mail-Adresse dächle@vfb-stuttgart.de.
Ja.
Die ist angesiedelt bei uns in der Fanbetreuung und da ist so, dass da auch einige E-Mails kamen, gerade zum Thema Becherwürfen und Thema Alkohol.
Ja.
Also da kamen.
Auch wenn die jetzt nicht unbedingt die eingängigste ist, die E-Mail, ist ein bisschen argsperrig. Ja. dächle@- und so weiter. Aber vielleicht findet ihr da auch noch eine Lösung.
Wir finden immer eine Lösung.
Ich glaube auch, ich glaube schon. Bin gespannt, ob ihr jetzt gleich auch noch Lösungen findet.
Entweder oder. Unser Podcast Tiki-Taka.
Christian, da du als regelmäßiger Hörer dieses Formats weißt ungefähr, was dich erwartet, würde ich mit der Antje beginnen wollen. Antje, du kriegst drei Entweder-oder-Fragen gestellt und du entscheidest dich für eine Antwort und du begründest die im Idealfall. Ja? Die Feinabstimmung am Spieltag, übernimmst du die lieber indem du dich mit den Behörden auseinandersetzt, oder ist es dir lieber, dich mit den Fans auseinanderzusetzen?
Mit den Fans lieber, mit den Behörden sinnvoll, ne? Ja, immer, also immer auf Augenhöhe, immer beide Seiten. Und es ist, das ist halt das, worüber wir es vorhin hatten, dieses gegenseitige Verständnis schaffen. Das sehe ich als einen großen Teil auch von meinem Job an. Dazu gehört halt viel Kommunikation und viel, und deshalb, ja.
Gut. Lieblingsplatz hier im Städtle als Zugezogene, müsstest du beide kennen. Mhm. Monte Scherbellino oder der Rotenberg?
Monte Scherbellino.
Ja?
Ja.
Okay.
Ja. Ja, das ist quasi in der Nähe von meinem Zuhause. Das, ja.
Okay.
Ja.
Und als regelmäßiger Zuhörer weiß es der Christian, mein Lieblingsbereich dieser Fragen ist immer die Kulinarik. Spätzle mit Soße oder Team Moldasch?
Spätzle mit Soße.
Sehr gut, sehr gut. Christian, du kommst trotzdem nicht raus. Ja?
Ich bin sehr gespannt.
Ja, Schwerstarbeit, HSV away, Relegation oder KSC zu Hause? Was ist schwieriger?
HSV auswärts.
Ja?
Relegation, ja. Heimspiel ist immer ein bisschen easier.
Auch wenn es Derby ist gegen Karlsruhe, wo viel los ist?
Klenki macht den Auswärtsbereich.
Sehr gut.
Sehr gut, sehr gut. Stuttgart international.
Ja.
Balkan oder Britannien?
Oh, beides.
Hauptsache mal wieder, oder?
Ja, ja. Ja, Sheffield war ja geil jetzt.
Ja.
Nee, Balkan. Nehmen wir Balkan.
Okay. Freizeitgestaltung, wenn es nicht um Fußball geht, geht es dann bei dir trotzdem um Fußball? Oder gehst du lieber an Baggersee und schaltest komplett ab? Also bist du so einer, der dann noch irgendwie Kreisliga gucken geht? Oder?
Schon dann doch auch Fußball in irgendeiner Form Thema, ja.
Ja. Sehr gut. Ich danke euch für die letzten Minuten, für die vielen Aufschlüsse, Insights. Ich glaube, wir konnten auch euch da draußen das ein oder andere noch erklären, präsentieren, mitgeben, dass ihr so noch nicht wusstet oder kanntet. Ganz, ganz wichtig, wenn es irgendwelche Themen gibt, ich glaube, ihr beide habt immer offenes Ohr, der Klecki sowieso auch oder Jerry auch, also meldet euch ruhig, wenn ihr Themen habt, die die Fanbetreuung irgendwie betreffen, und nur so geht es, glaube ich, weiter, wenn man miteinander spricht und kommuniziert. Herzlichen Dank. Und wir steigen jetzt wieder in den Beamer und gehen zurück ins Fresshaus.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Da sind wir wieder. Hallo David.
Hallo Philipp.
David, wie oft schaust du dir Nachwuchsspiele an? Kommt das oft vor oder ist es eher weniger der Fall?
Wahrscheinlich nicht so oft wie du, aber das wird für die meisten gelten, wenn ich dazukomme, gerade wenn zum Beispiel mal im Vorfeld vom Bundesligaspiel auf dem Vereinsgelände ein Nachwuchsspiel ist. Aber da ist bei mir noch Luft nach oben, muss ich zugeben.
Du bist aber dennoch jemand, der da eine gewisse Expertise hat, denn soweit ich weiß, bist du ja Jugendtrainer oder Fußballtrainer, Co-Trainer, hast also da natürlich schon auch, sag ich mal, auf dem Spielfeld mit dieser Thematik einiges zu tun.
Ich bin's gewesen bis vor kurzem. Ja, okay. Nein, ich musste jetzt natürlich das.
Habe ich jetzt hier was geleakt, oder?
Nein, das ist längst, das ist alles gut. Das bringt der Job so mit sich. Wenn man an Wochenenden halt mit dem VfB unterwegs ist, dann fällt einfach die Zeit, aber alles gut, ja.
Wir reiten ganz kurz durch die Ergebnisse der Akademiemannschaften der letzten Tage. U21, 3-2, late Winner, Lucky Punch in der Nachspielzeit von Raul Paula gegen, ich komme jetzt gerade nicht drauf, reich mal nach. Jedenfalls 2 Spiele, 2 Siege, weil das Spiel gegen Schott Mainz abgebrochen wurde aufgrund des Wetters bisher für Markus Fiedler und seine Truppe. Die spielen jetzt am Mittwochabend, werden wir aufnehmen, nochmal in Mainz. Und dann bin ich mal gespannt, ob der VfB nochmal einen Sprung macht von dem aktuellen 7. Platz, vielleicht weiter nach oben oder nach unten. Und am Wochenende, da geht's schon weiter mit einem Auswärtsspiel am Samstag 14 Uhr beim FSV Frankfurt für die Mannschaft des neuen U21-Trainers Fiedler. Die U19 spielt ebenfalls am Abend, und zwar gegen die SV Elversberg. Ja, das ist ein neues Gesicht in der U19-Bundesliga. Die waren noch nicht da oben, ich glaube sogar noch gar nicht. Das können wir also auch nicht mit reinnehmen, weil nach Redaktionsschluss und am Samstag geht's auswärts weiter, 13:30 bei den Sportskameraden vom 1. FC Nürnberg. Die U17 von Jan Kirchhoff, viertes Spiel, dritter Sieg, ein Unentschieden, stehen entsprechend gut an. Tabelle sind Tabellenzweiter hinter den Bayern. Am Samstag geht's da in Augsburg auswärts weiter für die Mannschaft. Und das ist in aller Kürze das, was ihr zu den Akademie-Teams wissen müsst. Jetzt aber gibt's einen kleinen Ausflug an die Hafenbahnstraße.
VfB-Frauen, die Highlights aus der Hafenbahnstraße. Präsentiert vom Brustring-Frauen-Podcast.
Hallo aus unserem Podcast-Studio in Gerlingen, wo es heute wirklich mal richtig warm ist. Wir melden uns mit Neuigkeiten aus der Hafenbahnstraße. Dani hat euch ja letzte Woche schon berichtet, dass die vergangene Woche vor Ort sehr ruhig war, da das Team von Heiko Gerber individuell trainiert hat. Seit dieser Woche läuft jetzt die Vorbereitung auf das erste Pflichtspiel im zweiten VfB-Frauenjahr. Neu dabei ist noch, dass mittwochs vormittags zusätzliches Potenzialtraining angeboten wird. Das findet ebenso am Neckarpark statt wie das Torwarttraining montags unter der Leitung von Marc Stütz. Jetzt geht's also in die zweite Runde des WV-Pokals am Sonntag um 11 Uhr auswärts in Sindelfingen gegen die dortigen Ladies. Die waren in der ersten Runde erfolgreich gegen Plattenhardt, die sie mit 14-0 und sage und schreibe 9 unterschiedlichen Torschützen geschlagen haben. Aber, ja, ein großes Aber, Gegner waren nur zu 9, das muss man dazu wahrscheinlich wissen. Somit trifft der Oberligist mit Aufstiegsambitionen auf den Verbandsligisten. Vorzeichen sind also klar, aber Pokalspiele sind halt, wie sie sind. Ohne Münze ins Phrasenschwein, wenn es geht. Die VfB Frauen 2 hatten im Übrigen kein Freilos und kamen leider nicht über die erste Runde hinaus nach einer 2-4 Niederlage gegen den FC Donsdorf vergangenes Wochenende. Davor war das Team im Trainingslager und konnte in diesem Rahmen 2 Testspiele erfolgreich bestreiten. Sie steigen ebenso wie Team 1 am 17. September wieder in den Ligabetrieb ein. Noch eine Side-Info, der Zweitliga-Aufsteiger SV Weinberg, der unlängst im Test mit 0-2 gegen die VfB-Frauen unterlegen war, kam im ersten Punktspiel in der zweiten Liga bei der Zweitvertretung der Bayern-Frauen zu einem verdienten Punktgewinn. So viel unter der Rubrik Fußball ist keine Mathematik. Wir wollten es einfach mal berichten. So, genug für heute. Aus die Maus für diese Woche. Sehen uns hoffentlich alle am Sonntag in Sindelfingen um 11 Uhr. Schöne Woche euch allen noch und bis zum nächsten Mal.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB Plus Abo bleibst du immer auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die Mein VfB App runterladen und das Abo 4 Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store.
So, David. Jetzt aber, Freitagabend, 20:30, Flutlichtspiel, zweiter Spieltag, RB Leipzig ist der Gegner. Wie ist es bei dir? Ist das ein Spiel, das dich als Reporter, so, also unabhängig vom Gegner jetzt, aber gerade von der Konstellation her, Freitagabend, Flutlicht, so ein bisschen mehr kitzelt als andere? Oder ist das eher so, ja, eins wie jedes andere?
Na, es ist keine Frage. Freitagabendspiele haben was, es ist eine spezielle Atmosphäre. Und was man sagen muss, der VfB hat ja schon Erfahrung Freitagabend in Leipzig, ist in diesem Jahr schon am Freitagabend in Leipzig angetreten, im Januar war das. Und ich war da tatsächlich vor Ort. Es war, kann man glaube ich sagen, am Anfang die beste Viertelstunde unter Bruno Labbadia damals. Sie waren wirklich gut drin, nicht nur gegen den Ball, haben auch mit dem Ball gute Sachen gemacht, waren mindestens auf Augenhöhe. Und ja, dann kam die 25. Minute und ein Freistoß aus 30 Metern von Soboschlei, den Müller dann hat leider flutschen lassen. Und dann hat das Ding seinen Lauf genommen.
Das war tatsächlich auch ein Freistoß, der in der Kategorie haltbar zu verorten war. Ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern. Ja. Was glaubst du dieses Mal? Wie sind die Vorzeichen? Sind die ähnlich? Oder was ist da am Freitagabend zu erwarten?
Also ich glaube, wir müssen nicht drum rumreden, dass der VfB nicht als Favorit in die Partie geht, wenn man sich den Kader und die Qualität von Leipzig anguckt. Dazu kommt, dass Leipzig ja den Auftakt verloren hat in Leverkusen. Also die werden richtig brennen, die werden richtig wütend sein. Da kommt auf den VfB was zu. Und ich glaube, sie müssen die Anfangsphase überstehen, dagegenhalten. Und wenn sie das schaffen, dann könnte was gehen.
Lass uns mal, bevor wir weiter einsteigen ins Spiel, den Felix nochmal hören, der wieder auf das Thema Zahlen, Daten, Fakten blickt, rund um die Begegnung.
Der Mein VfB Gegnercheck. Unser Blick in die Datenbank.
Wie schon angesprochen, ist der erste Platz nach dem ersten Spieltag für den VfB Stuttgart schon eine statistisch interessante Nummer. Das Ganze kann auch noch ein bisschen weiterspinnen. Nach dem letzten Spieltag standen die Schwaben nur in der Saison 1983-84 an der Spitze der Bundesliga. Am Freitag eröffnen RB Leipzig und der VfB den zweiten Spieltag. Nach diesem war der VfB seltener noch an der Tabellenspitze als nach dem ersten. Zuletzt 1996-97 war das der Fall. Auch damals war der VfB nach Spieltag 1 Tabellenführer, ein 4-0 gegen Schalke 04, dann ein 2-0 beim KSC. Das Spiel wurde allerdings erste Wochen nach dem eigentlichen Spieltag ausgetragen. Auch in der Anreihung der Spieltage und Gegner gibt es einen statistischen Hingucker. Wie auch schon 2021 heißt der Plan wie folgt: Zweiter Spieltag auswärts Leipzig, dritter Spieltag zu Hause Freiburg. Damals setzte es eine 4-0 Niederlage in Leipzig und auch eine 2-3 Heimpleite gegen Freiburg. Am ersten Spieltag gewann der VfB damals mit 5-1 gegen Fürth, nun 5-0 gegen Bochum. Ganz klare Parallelen hier zu erkennen. In der letzten Saison standen auch RB und Freiburg an den ersten drei Spieltagen auf dem Programm. Damals ein 1-1 zu Hause gegen RB an Spieltag 1 und eine 0-1 Niederlage gegen Freiburg an Spieltag 3. Nun genau zu RB gegen VfB. Bisher trafen beide Mannschaften 10 Mal in der Bundesliga aufeinander. In Heimspielen hieß es 0-0, 1-3, 0-1, 0-2 und 1-1. In Auswärtsspielen 1-0, 2-0, 2-0, 4-0 und 2-1. Der VfB hat also gegen Leipzig noch keinen Sieg einfahren können. Auswärts noch nicht einmal einen Punkt. Die Leipziger haben einen großen Transfersommer hinter sich. Über 240 Millionen Einnahmen, über 150 Millionen Ausgaben. Zum Vergleich beim VfB 42 Millionen Einnahmen nach Mavropanos und Endo, 16 Millionen Ausgaben. Letzte Saison übernahm Trainer Marco Rose am 6. Spieltag. In der Rose-Tabelle danach wäre RB Leipzig deutscher Meister geworden. Zweimal Pokalsieger am Stück und seit dem Aufstieg nur ein Finish außerhalb der Top 4. Mit RB Leipzig ist wohl wieder zu rechnen. Der Gesamtmarktwert liegt bei 407 Millionen. Der VfB Stuttgart kann 117 Millionen vorweisen. Es gibt einen RB-Spieler mit VfB-Vergangenheit, Timo Werner natürlich. Beim VfB haben Fabian Bredlo und auch Trainer Sebastian Hoeneß RB-Vergangenheit.
David, du hast das Spiel in Leverkusen nicht zu Unrecht angesprochen, denn ich glaube, viele, auch neutrale Beobachter, haben gedacht, nach diesem Wahnsinnsauftritt im Supercup, dass die Leipziger auch gegen Leverkusen in der Lage sind, nachzulegen. Das waren sie nicht. Meinst du, der VfB kann von Leverkusen was lernen für diese Partie am Freitagabend?
Naja, du musst halt gucken, dass du sie im Umschaltspiel dann auch einerseits selber erwischst, aber darfst halt selber auch nicht in Konter laufen. Du musst das Tempo von Leipzig definitiv kontrollieren. Und könnte ich mir vorstellen, dass es trotz des 5-0 gegen Bochum zu einer oder anderen Umstellung kommt, einfach auf den Gegner bezogen. Sebastian Hoeneß hat das ja schon auf der PK nach dem Bochum-Spiel angesprochen. Es ist beileibe nicht in Stein gemeißelt, dass die gleichen 11 anfangen in Leipzig.
Wir hatten es ja vorhin davon, ne? War ein relativ offensives Setup, das der Trainer gewählt hat. Ob der das nochmal so macht, ist zu bezweifeln. Allerdings ist natürlich die Option oder sind die Optionen, so rum ist es richtig, die er hat, nicht ganz so breit gesät, wie vielleicht für einen offensiven Ansatz. Ne? Nick Nate ist verletzt, der wird dieses Jahr kein Fußballspiel mehr machen. Du könntest natürlich Waldi Anton vorziehen, neben Caruso stellen, um dann die Mitte zu verdichten und, aber das sind alles Dinge, die so stark in die Struktur einer Mannschaft eingreifen, dass ich nicht glaube, Hoeneß wählt diesen Ansatz. Gibt es einen Spieler beim Gegner, David, den du so ein bisschen besonders auf der Liste hast, der Christian und ich, wir haben immer diese Kategorie Player to Watch, wenn wir über den Gegner sprechen. Hast du da einen Spieler, wo du sagst, hey, auf den gilt es vielleicht besonders zu achten jetzt am Freitag?
Na gut, also nicht nur wegen seiner VfB-Vergangenheit, du musst natürlich auf Timo Werner gucken, der ein unglaubliches Tempo immer noch hat, das hat er seit 10 Jahren. Und wenn er das auf den Platz bringt und wenn er wirklich Wiese vor sich hat und das nutzen kann, dann kannst du ihn auch nicht mehr halten. Du musst das dann wirklich schon beim ersten Kontakt im Zweikampf kontrollieren, schon ihn da aufnehmen. Wenn du das schaffst, dann kannst du es in den Griff kriegen. Aber wenn er mit Ball am Fuß auf dich zuläuft und dahinter noch Platz ist, dann ist es ganz schwer, zumal der VfB jetzt auch einige ja in der Viererkette hat, die nicht als Sprintwunder bekannt sind. Da ist Kalle Stenzel einer, auch Sagadou. Ja, ja. Das könnte ein Thema werden.
Ich habe mir den Dani Olmo aufgeschrieben, einfach A, weil Christian nicht da ist, der hätte ihn sonst genannt, aber eben auch, weil der natürlich nicht nur in den letzten zwei Spielen für Aufsehen gesorgt hat. Ich finde, das ist der Spieler, der sich am heftigsten entwickelt hat von der Leipziger Stammtruppe in den letzten 6-7 Monaten, der jetzt auch in der spanischen Nationalmannschaft eine tragendere Rolle einnimmt und der einfach Spiele entscheiden kann durch seine pure Klasse und Qualität, die er hat, sowohl als Abschließender, also als Torschütze oder eben als Vorlagengebender, derjenige, der den Assist spielt. Auf der anderen Seite beim VfB, lass uns nochmal da drauf blicken. Wir haben ja heute schon über Hiroki Ito gesprochen und seine neue Rolle. Diese Rolle, damit, die impliziert ja auch, dass ein anderer, der für diese Position in die letzten Jahre immer gesetzt war, plötzlich nicht mehr gesetzt ist, richtig?
Das ist eine ziemlich heikle Personalie. Eigentlich ist es ja so gewesen, dass Bonasosa die letzten Jahre, wenn er fit war, wenn sie nicht an den Adduktoren gezwickt hat, hat er eigentlich immer gespielt. Entweder Viererkette links außen oder Fünferkette Schiedenspieler links.
Ja.
Und jetzt ist es einfach so, dass die Vorbereitung für ihn nicht ideal gelaufen ist. Er hat die Generalprobe in Sheffield verpasst, weil er seinen Reisepass nicht gefunden hat. Er hat das DFB-Pokalspiel gegen Balingen verpasst, weil er gelb-rot gesperrt war. Das hat er mitgebracht aus der Vorsaison, Halbfinale gegen Frankfurt. Und dann ist es so gewesen, dass er halt 0 Minuten hatte vor dem Bundesliga-Auftakt. Und dann hat Sebastian Hoeneß auch nachvollziehbarerweise gesagt, ich habe meine Elf gefunden, die ist eingespielt, die funktioniert. Und wenn man das Spiel gegen Bochum anguckt, es hat dem Trainer recht gegeben. Und jetzt hast du natürlich schon einen draußen, der nicht niemand ist. Und das ist ziemlich heikel.
Das ist ziemlich heikel und ich glaube auch eine Baustelle für die nächsten Tage noch. Denn wenn er am Freitagabend nicht spielen sollte, dann ist natürlich der 1.9. nicht mehr weit. Dann endet das Transferfenster und vielleicht müssen wir dann doch noch in der nächsten Woche nochmal über einen Stammspieler wie Mavropanos und Endo sprechen. Eine Stütze der letzten Jahre, einen Leistungsträger, der den Verein verlassen hat. Wie es dann sein wird, werden wir sehen. Ich glaube aber, wir werden schon in der Pressekonferenz am Donnerstag erste Anzeichen dafür sehen, wie Hoeneß argumentiert, weil er wird danach gefragt werden. Ja, und spätestens am Freitag, wenn Sosa nicht spielen sollte, ist Freitag nach dem Spiel das ein Riesenthema für die nächsten Tage. Und es bleibt zu hoffen, dass da irgendwie eine Lösung gefunden wird, die vielleicht dann doch dazu führt, dass ein Spieler wie Sosa doch hier bleibt. Denn seine Qualität, die er hat, die ist ja unbestritten, David, oder? Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Das ist ein Spieler, auch wenn er nicht Startelf spielt, der eine Qualifikation hat, die dem VfB mittelfristig auf jeden Fall hilft. Ne?
Ich habe jetzt die Statistiken nicht genau vor Augen, aber wenn du jetzt siehst, wie viele Tore er vorbereitet hat mit scharfen Flanken, scharfen Dingern von links, dann ist das einfach eine Waffe. Natürlich ist es so, dass Chris Führich da jetzt auch gut funktioniert hat und 2 Tore vorgelegt hat gegen Bochum. Aber der linke Fuß von Sosa, den kann jede Mannschaft brauchen. Das steht völlig außer Frage.
Abschließend 2 Fragen an dich, Kollege. Frage 1, warum wird der VfB überraschen am Freitagabend? Und Frage 2, wie geht's aus?
Also Frage 1, VfB wird überraschen, weil sie im Fluss sind, eine gute Grundeinstellung haben und das Spiel mit der richtigen Energie angehen werden. Und nochmal, wenn sie die Anfangsphase überstehen, dann glaube ich, dass was drin ist und dann ist mein Tipp 1-1.
Sehr gut, jetzt muss ich natürlich nachlegen.
Bitte.
Ich glaube, dass der VfB überraschen wird, weil er ein Mittel findet gegen die Leipziger Qualität, ja, weil er das Mittelfeld beherrschen wird und dadurch den größten Hebel findet, den Leipzigern weh zu tun. Ich glaube allerdings nicht, dass es für einen Sieg reicht. Ich tippe, es wird ein torreiches Unentschieden, nämlich ein 2-2. Irgendwas, was wir vergessen haben, David?
Würde mir jetzt gerade nichts einfallen. Ne?
Dann hoffen wir, dass wir mit dieser sehr langen Sendung, die, sag ich mal, thematisch sehr vielfältig aufgestellt war, euch ein bisschen Spaß gemacht haben, euch genügend Informationen gegeben habt, alles Wissenswerte, was ihr braucht für das Spiel am Freitagabend, aber eben auch so ein bisschen Einblick in, sag ich mal, Bereiche des VfB Stuttgart, die nicht so populär sind, weil sie eben nicht ganz oben auf der Agenda stehen, wie so ein Thema Fanbetreuung, Fanbeauftragte, ganz, ganz wichtige Leute, die viel Wichtiges dazu beitragen, dass es eben rund läuft, beispielsweise an einem Spieltag, aber eben auch in der Landschaft der OFCs. Und deswegen war ich sehr glücklich, die beiden als Gast oder Gäste gewinnen zu können für diese Folge. David, ich sage Dankeschön.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Nächste Woche gibt's die Folge 254 auf die Ohren, wie immer donnerstags um 16 Uhr. Und bis dahin könnt ihr uns folgen auf Facebook, auf X, auf Instagram, auf YouTube. Neuer Kanal, also vorbeischauen, abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr nichts verpasst. Und natürlich geht in die MeinVfB-App, lest unsere Inhalte dort oder bei Stuttgarter Zeitung, stuttgarternachrichten.de. Und wenn euch das immer noch nicht reicht, dann gibt es die gute alte E-Mail. info@meinvfb.de. Schreibt uns, was euch bewegt. Lobt uns, kritisiert uns, regt uns an. Alles einfach ist gern genommen, gern gesehen in unserem Postfach. Wir freuen uns immer, wenn wir direkt mit euch in Kontakt treten können. Das geht nun mal manchmal über die E-Mail am einfachsten. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Podcast-Start. Der MeinVfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.